7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Herzlich willkommen bei 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 26. April. Vor uns liegt eine wegen des Mai-Feiertags verkürzte Arbeitswoche. Doch auch die 4 verbleibenden Tage der 18. Kalenderwoche bieten eine Menge wichtige Termine und Ereignisse. Unter anderem beschäftigen wir uns heute mit der Hauptversammlung von ProSieben Sat.1, wo so etwas wie ein Showdown ansteht, und mit den Bilanz- bzw. Quartalszahlen von Vielmann und Covestro. Besonders in den Fokus nehmen wir jedoch die Zinssitzung des Offenmarktausschusses FOMC, denn mit Spannung wird erwartet, welche geldpolitischen Entscheidungen die US-Notenbank Federal Reserve verkündet. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Martin Pirkel, währungspolitischer Korrespondent, sowie Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Wir starten mit dem FOMC und hierzu begrüße ich meinen Kollegen Martin Pirkel. Hallo Martin.
Hallo Franz.
Martin, Geldpolitik, Inflation und Leitzinsen sind die wahrscheinlich am häufigsten in diesem Podcast auftauchenden Themen. Dein Vorgänger Marc Schröers war schon der meist eingeladene Gast, aber du schickst dich jetzt an, ihn bei Zeiten zu überholen. Vielleicht mal grundsätzlich gefragt, was macht das Thema Währungspolitik im Moment so spannend und relevant?
Ja, zum einen kommen wir ja gerade aus einer Phase mit einer ungewöhnlich hohen Inflation, sowohl im Euroraum, aber auch in vielen anderen Ländern der Welt. Wenn wir uns zum Beispiel den Euroraum anschauen, im Oktober 2022 lag da die Inflation noch über 10%, was der höchste Wert ist, den es in der Geschichte des Euros gab. Und dementsprechend hat auch die EZB den straffsten Zinserhöhungszyklus beschlossen. Zwischen Juli 2022 und eben September 2023. Das heißt, wir haben eine außergewöhnliche Phase gehabt und das hat natürlich auch Auswirkungen auf viele verschiedene Gruppen gehabt. Zum einen auf zum Beispiel die Haushalte, besonders die mit niedrigen Einkommen, haben unter der hohen Inflation gelitten. Die Unternehmen wiederum wurden ausgebremst durch die steigenden Zinsen im Euroraum, was ja auch ein Ziel der EZB war, die Konjunktur ein wenig abzuwürgen, um eben den Inflationsdruck zu senken. Von daher schauen jetzt gerade viele Menschen und auch Unternehmen darauf, zum einen, wie sich die Inflation entwickelt, zum anderen aber auch, was mit den Leitzinsen ist. Und da bahnt sich ja jetzt auch die erste Zinssenkung im Euroraum an im Juni, während es in den USA wir ein anderes Bild haben und es da wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauert, sodass wir eine außergewöhnliche Phase haben, dass wahrscheinlich die EZB, aber auch die Bank of England vor der Fed die Zinswende einleiten werden. Und das ist eben auch ein historischer Vorgang.
Ja, mit der Bank of England werden wir uns sicher in der Folgewoche nochmal intensiv beschäftigen, wenn die Zinssitzung der Bank of England ansteht. Nun aber geht es erstmal um den Zinsentscheid in den USA, der in der kommenden Woche bevorsteht. Dort wird es wohl, wie von dir schon angesprochen, keine Zinssenkung geben, zumindest noch keine. Wann ist denn damit zu rechnen?
Ja, das ist die große Frage, die momentan viele bewegt. Die Zinserwartungen in den USA, die verschieben sich immer weiter sozusagen in die Zukunft. Jetzt im Mai gilt als ausgeschlossen eigentlich, auch Juni ist eher unwahrscheinlich. Aber es ist durchaus möglich, dass selbst vor der Sommerpause im Juli es noch keine Zinssenkung der Fed geben wird. Einige Ökonomen spekulieren sogar darauf, dass es vielleicht im gesamten Jahr 2024 keine Zinssenkung in den USA geben wird. Das ist jetzt nicht die Konsensmeinung, aber die gibt es. Und an den Märkten haben wir auch eine Verschiebung. Während zu Beginn des Jahres noch 6 Zinssenkungen in diesem Jahr eingepreist waren, ist es aktuell noch nicht mal 2. Also durchaus einiges an Bewegung.
Und weshalb hat sich die Erwartung so stark verschoben?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Zum einen, wenn wir uns die Inflation anschauen in den USA, die ist dort hartnäckiger als gedacht. Der Verbraucherpreisindex CPI für den März, er ist zum Beispiel auf 3,5% gestiegen nach 3,2% vorher im Februar. Das heißt, wir haben hier eine Erhöhung der Inflation, anders als zum Beispiel zuletzt im Euroraum, wo ja die Inflation gesunken ist. Wenn wir uns die annualisierte 3-Monats-Veränderung anschauen bei der Kernrate, die gilt ja als Gradmesser für den zugrunde liegenden Preisdruck, die war jetzt zuletzt sogar auf 4,5% in den USA, also weit weg vom 2% Inflationsziel der Fed. Das ist der eine Punkt, warum sich die Zinssenkungen in die Zukunft verschieben. Der zweite Grund ist die US-Wirtschaft, die wächst trotz der hohen Leitzinsen ordentlich. Im ersten Quartal 2024 könnte das US-BIP um 2,5% zulegen. Also auch hier deutlich andere Umstände als in der Eurozone, wo wir wahrscheinlich eher ein schmales Plus von vielleicht 0,3% in dem Zeitraum sehen werden. haben wir eben kräftiges Wachstum in den USA und das führt eben dazu, dass die US-Notenbank wahrscheinlich noch länger warten wird, bis die erste Zinssenkung kommt.
Okay, wie du schon erwähnt hast, steuert die EZB auf eine Zinssenkung in knapp 6 Wochen zu. Die nächste Sitzung ist ja für den 6. Juni angesetzt. Bei der Fed könnte es dann noch einige Zeit bis zur Lockerung dauern. Hätte eine spätere US-Zinswende Auswirkungen auf die Geldpolitik der EZB?
Über die Frage wird tatsächlich gerade viel gesprochen, sowohl innerhalb der EZB bei den Ratsmitgliedern als auch an den Finanzmärkten. Das ist ein großes Thema. Die Notenbanker, die haben mehrfach glaubwürdig versichert, dass sie, also die EZB-Notenbanker, dass sie bereit sind, ihre Geldpolitik unabhängig von der Fed auszurichten und das natürlich auch ihre Aufgabe ist, das unabhängig von der Fed auszurichten. Und dass deswegen eine Zinswende in der Eurozone vor der Fed durchaus plausibel ist, da eben die Daten, wie eben schon angesprochen, anders sind einfach in beiden Währungsräumen. Aber gleichzeitig kann die EZB nicht komplett unabhängig agieren von der Fed, weil einfach die US-Geldpolitik natürlich die Inflations- und Konjunkturdaten im Euroraum beeinflusst, die ja wiederum wichtig sind für die EZB-Geldpolitik. Offen ist allerdings, wie genau sich das jetzt auswirken wird. Also wenn die Fed deutlich länger noch wartet mit einer Zinssenkung, dann ist relativ klar, dass das den Euro abwerten wird gegenüber vom Dollar. Das wiederum könnte eben die Inflation erhöhen in der Eurozone. Einfach dadurch, dass die Importpreise dann höher sind, vor allem zum Beispiel bei Energie, wo wir ja inzwischen seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine auch bedeutendere Anteile von Energie aus den USA importieren. Das spräche dann sozusagen dafür, dass wir eher eine höhere Inflation hätten. Es gibt aber auch die Gegenkräfte, zum Beispiel halt, dass die Kapital dann abfließt von Europa Richtung USA, einfach dadurch, dass dort die Zinsen höher sind. Und das wiederum könnte die Eurowirtschaft nochmal ein bisschen ausbremsen. Niedrigere Nachfrage wiederum wäre dann eher niedrigere Inflation. Das heißt, es ist noch nicht ganz klar, in welche Richtung sozusagen die Effekte laufen werden, wenn die Fed noch länger mit der Zinswende wartet.
Ein anderer Einflussfaktor sind ja auch geopolitische Ereignisse. Die Spannungen im Nahen Osten zwischen Israel und Iran haben zuletzt zugenommen, inklusive gegenseitiger militärischer Vergeltungsschläge. Kann dies zu einem Preisschub führen, der die Zinswende in der Eurozone und auch in den USA weiter aufschiebt?
Also das Potenzial dafür ist schon da, einfach dadurch, dass zum einen die Region im Nahen Osten relevant ist für die weltweite Ölförderung, zum anderen eben die Energiepreise eine bedeutende Rolle spielen bei der Preisbildung, vor allem in Industriestaaten wie eben in der Eurozone. Sie wirken sich ja nicht nur direkt auf die Energiepreise bei der Produktion, in Produktionskosten, sondern eben auch bei der Logistik. Wie hoch die Transportkosten sind, hängt ja zum Beispiel vom Benzinpreis ab, der an den Ölpreis gekoppelt ist. Von daher Potenzial sozusagen dafür wäre schon da. Allerdings beide Konfliktparteien im Nahen Osten sind schon darauf bedacht, sozusagen den Konflikt nicht noch weiter eskalieren zu lassen oder gar einen offenen Krieg zu riskieren, einfach vor dem Hintergrund der möglichen Konsequenzen, die sowas mit sich brächte. Von daher, wenn es beiden Seiten gelingt, dass es tatsächlich dann nicht nochmal eine weitere Eskalation gibt, die sozusagen jetzt bei den bisherigen Eskalationen belassen, dann ist das Risiko eher gering, vor allem wenn man es mit den Folgen vergleicht, die der Kriegsbeginn in der Ukraine auf die Energiemärkte hatten, dann ist die Lage nicht vergleichbar, die wir jetzt momentan im Nahen Osten haben und die Auswirkungen auf die Energiepreise. Von daher, die meisten Ökonomen gehen davon aus, dass das Risiko eher begrenzt ist.
Hoffen wir mal, dass Sie recht behalten, aus verschiedenen Gründen. Vielen Dank, Martin, für diesen Überblick über die Fragen rund um den Zinsentscheid der US-Notenbank und die weitreichenden Auswirkungen, die damit verbunden sind.
Ja, gerne.
Und nun zu den weiteren Themen der kommenden Woche. Und mit einigen davon hat sich meine Kollegin Sabine Reifenberger befasst. Hallo, Sabine.
Hallo, Franz.
Am Dienstag, Sabine, kommt es ja zu einem Showdown in Unterföhring bei München. Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 liegt im Clinch mit dem Großaktionär Media for Europe. Denn MFI hat ja eine radikal andere Idee für die Zukunft dieses Medienkonzerns.
Ja, MFI hat eine Aufspaltung von ProSiebenSat.1 ins Spiel gebracht. Die MFI, die wird von Pier Silvio Berlusconi geführt und ist mit knapp 30% der Stimmrechte der größte Aktionär von ProSiebenSat.1. Und für die Hauptversammlung hat MFI jetzt mehrere Anträge gestellt, unter anderem für eine Abspaltung des Commerce- und Dating-Geschäfts vom Kernsegment Entertainment. Und außerdem macht MFI auch Vorschläge für die Besetzung von 2 Posten im Aufsichtsrat. Ja, und der ProSiebenSat.1-Konzernvorstand und der Aufsichtsratschef Andreas Wiele, die wehren sich gegen diese Ideen von MFI. Und da ist jetzt das Votum der Aktionäre gefragt am Dienstag.
Spannend. Wie stehen denn die Erfolgschancen?
Also für eine Abspaltung müssten mindestens 3/4 des Grundkapitals votieren. Das ist also eine ordentliche Hürde. Allerdings sind ja jetzt auf Aktionärstreffen auch nie alle Aktionäre da. Zuletzt lag die Anwesenheitsquote bei ProSiebenSat.1 so um die 58%. Ohne Hilfe dürfte es für MFI schwer werden, sich durchzusetzen. Ein erster Unterstützer hat sich bereits öffentlich aus der Deckung gewagt, das ist Amber Capital. Die hält allerdings auch nur einen Anteil von etwa 1%. Und deutlich spannender dürfte dann sein, wie sich der zweitgrößte Aktionär von ProSiebenSat.1 positioniert. Das ist die tschechische Beteiligungsgruppe PPF und die hält etwa 12% der Stimmrechte. Sie hat ebenfalls einen Gegenvorschlag für die Besetzung des Aufsichtsrats gemacht. Und dann gibt es noch die wichtigen Stimmrechtsberater. Das sind zum Beispiel ISS und Glass Lewis. Und die stehen auf Seiten des Managements. Die haben beide empfohlen, den Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 zu folgen. Also beide Lager haben Fürsprecher. Muss man mal sehen.
Ja, der Finanzvorstand von ProSiebenSat.1, Martin Mildner, der hat ja letztens erst mit unserem Kollegen Joachim Herr gesprochen und gesagt, wenn den anderen Aktionären klar wird, dass MFI einen Kontrollerwerb durch die Hintertür versucht, sollte ihr Abstimmungsverhalten eindeutig sein. Nun, Kontrollerwerb durch die Hintertür, das klingt ja echt nach starkem Tobak. Wieso hegt das Management solche Befürchtungen?
Ja, das ist strategisch tatsächlich ein interessanter Fall. Also Mildner vermutet, dass MFI für diese neue Konzernstruktur eine ganz bestimmte Motivation hat, weil nämlich, wenn wir uns jetzt vorstellen, bestimmte Bereiche würden abgetrennt, dann würde ja die Marktkapitalisierung des Kernsegments Entertainment deutlich sinken. Das Entertainment-Geschäft ist zudem auch stark verschuldet und in einem solchen Szenario würde MFI dann leichter ein Übernahmeangebot möglich werden. Das vermutet zumindest Martin Mildner. Und seine Befürchtung ist eben, dass ein solches Übernahmeangebot dann auch keine nennenswerte Prämie für die Aktionäre beinhalten würde. Im Gegenzug hat MFI sich natürlich auch schon geäußert. Die haben sich in einem Schreiben an die Aktionäre gewandt und werben darin für diese Abspaltungspläne und werfen ihrerseits ProSiebenSat.1 eine Kampagne vor, die zum Teil aggressiv öffentlich geführt würde. Also da dürfte eine konfliktträchtige Versammlung anstehen.
Ebenfalls am Dienstag legt die Optikerkette Fielmann ihren Geschäftsbericht vor. In den vorläufigen Zahlen Ende Februar war ja von Wachstum im Geschäftsjahr 2023 die Rede. Mit Blick nach vorn kam aber eine eher gedämpfte Stimmung auf.
Das stimmt. Fielmann hat das Problem, dass die Konsumstimmung in vielen großen Märkten ja gerade nicht sonderlich gut ist. Und das hat sich insbesondere im vierten Quartal 2023 und jetzt zum Jahresstart 2024 bemerkbar gemacht. Das betrifft auch den Kernmarkt hier in Deutschland. Fielmann ist allerdings optimistisch, die Marktposition auch in diesem Jahr weiter ausbauen zu können und zusätzliche Wachstumschancen sieht das Unternehmen in Osteuropa, in Spanien und in den USA.
Ja genau, in den USA, in Nordamerika hat Fielmann ja im vergangenen Jahr zugekauft und für diese Transaktion auch gerade den Corporate Finance Award der Börsenzeitung erhalten. Die feierliche Verleihung fand ja gestern statt. Welche Effekte sieht man denn bereits aus dieser Internationalisierungsstrategie?
Die Umsatzbasis hat sich bereits verbreitert. Wenn man den Auslandsanteil an den Konzernerlösen von Fielmann betrachtet, dann lag dieser 2019 bei 21% und zuletzt bei 35%, also schon ein ordentlicher Anstieg. Und diese Transaktion in den USA, die hatte für Fielmann auch eine historische Dimension. Das war nämlich der erste Markteintritt in einen Markt außerhalb Europas. Und gekauft konkret wurden zwei Unternehmen, zum einen der US-Augenoptiker SVS Vision und dann noch ein Unternehmen in Kanada, das heißt IVS Style. Und Fielmann spricht dabei auch nur von einem ersten Schritt eines langfristigen Plans. Zum Beispiel in den USA, da gibt es im Moment jetzt 82 Geschäfte in 9 Bundesstaaten. Das soll aber nur der Grundstein sein für eine weitere Ausbreitung.
Ja, aber bei aller Liebe zum Auslandsumsatz, du hast ja Osteuropa und Spanien auch erwähnt. In Italien will sich Fielmann ja offenbar verkleinern.
Das stimmt. Im Januar hat Fielmann bekannt gegeben, dass in Italien einzelne Niederlassungen schließen sollen. Die sind wohl wirtschaftlich nicht tragfähig, hieß es. Konkret stehen 11 von 54 Standorten in Italien auf der Kippe. Das soll allerdings jetzt kein Rückzug aus dem italienischen Markt sein. Langfristig sehe man viel Potenzial in Italien, hat eine Sprecherin gesagt. Deswegen würden an anderer Stelle auch Expansionsmöglichkeiten weiterhin geprüft.
Und auch Covestro wird am Dienstag über die Entwicklung im ersten Quartal berichten. Man hat da ja inzwischen den Eindruck, dass die Zahlen für die Investoren gar nicht mehr so spannend sind. Viel interessanter finden Sie ja vermutlich die Gespräche mit ADNOC.
Die sind inzwischen allerdings auch ein bisschen eine Hängepartie, muss man sagen. Die Gespräche werden seit Herbst ganz offiziell geführt und zwar ergebnisoffen, wie es dann immer so schön heißt. ADNOC, das ist ja der staatliche Ölkonzern aus Abu Dhabi, gilt als interessiert an einer Übernahme. Aber wie gesagt, die Gespräche dauern jetzt schon seit einiger Zeit an und ein Ausgang scheint nach wie vor offen.
Mit Blick auf die Branche insgesamt war ja die Stimmung in der Chemie zuletzt eher angespannt. Worauf stimmt Covestro die Aktionäre denn ein?
Tatsächlich hat auch das Management von Covestro die Anleger schon auf ein anhaltend schwieriges Marktumfeld eingestimmt. Der Finanzchef Christian Bayer erwartet, dass der Druck auf die Gewinnmargen erst im zweiten Halbjahr nachlassen dürfte. Sprich, im Umkehrschluss im ersten Halbjahr besteht er. Das hat er auf der Hauptversammlung erklärt und ja, vieles spricht hier für einen insgesamt eher verhaltenen Jahresauftakt.
Ja gut, aber gibt es auch Hoffnungsschimmer?
Die gibt es und zwar dank des Wettbewerbers Evonik. Der hat gerade vorläufige Zahlen vorgelegt und hat damit für eine positive Überraschung tatsächlich gesorgt. Erstmals seit 7 Quartalen hat Evonik steigende Absatzmengen verkündet. Die Investoren dürften also kommende Woche jetzt auch in den Covestro-Zahlen mal nach Hinweisen forschen, ob man da vielleicht auch von einer Nachfragebelebung ausgehen kann.
Und es gibt noch einen Haufen weitere Termine, die in der kommenden Woche anstehen. Hier eine kleine Auswahl. Am Dienstag wird das DIW-Konjunkturbarometer in Berlin veröffentlicht. Am Mittwoch sind wegen des Maifeiertags oder auch Tag der Arbeit die Börsen in China, Deutschland, Frankreich, Italien, Singapur, Spanien und Südkorea geschlossen. Aus den USA kommen derweil Kfz-Absatzzahlen für April und hier findet am 1. Mai auch das Radrennen rund um den Finanzplatz Eschborn Frankfurt statt. Und am Freitag sind, so wie auch schon am Montag, die Börsen in Japan wegen eines Feiertags geschlossen. In Frankfurt stellt Bundesfinanzminister Christian Lindner die Zolljahresbilanz 2023 auf der Zolljahrespressekonferenz vor. Der Maschinenbauverband VDMA berichtet über den Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau im März sowie im gesamten ersten Quartal. Und es steht der Zinsentscheid der norwegischen Norges Bank an. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt auch Schwerpunktseiten zum Thema Asset Management. Und schauen Sie auch gerne stets auf die Personenseite der Börsenzeitung. Dort finden Sie nicht nur aktuelle Geburtstage, sondern auch spannende Personalien und Porträts. Am Dienstag findet eine Veranstaltung von Börsenzeitung live statt, die sich diesmal dezidiert einem Thema widmet, das ich vergangene Woche schon einmal als Zungenbrecher im Programm hatte, nämlich das Abzugssteuerentlastungsmodernisierungsgesetz. Hierzu wird es dann ein Hybridseminar geben. Am Donnerstag erscheint dann eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Und wenn Sie sich die zurückliegenden Episoden zu diesem spannenden Themenspektrum anhören möchten, finden Sie den Link dazu ebenfalls in den Shownotes. Sie haben im Übrigen vielleicht bemerkt, dass wir ein bisschen was an unserem Podcast verändert haben. Falls Sie Feedback oder Anregungen zu 7-Tage-Märkte haben sollten, schreiben Sie uns gerne an podcast@börsen-zeitung.de. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag 17 Uhr. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende.
Genau, dann soll ja auch der Frühling zurückkommen. Wir freuen uns auf ihn, Sie sich sicherlich auch. Und dann hören wir uns am nächsten Freitag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.